Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Folge 38, ESG-Fonds. Herzlich willkommen zur heutigen Episode. Heute möchte ich mal etwas zum Thema ESG sagen, nachdem ich ja in den letzten Folgen was zum Thema Asset-Klassen, Anlageklassen gesagt habe, hat mich eine Kundin gefragt, ob denn ESG auch eine Anlageklasse sei. Und das hat mich dann zu der Idee gebracht, diesen Podcast zu produzieren, um mal diesen Begriff zu erklären und auch mal aufzuklären, ist das eigentlich eine Anlageklasse oder worum geht es denn eigentlich bei ESG-Fonds? Ein bisschen Theorie kommt auch dazu. Man hört immer wieder was von Artikel 6 oder Artikel 8, Artikel 9 Fonds. Was heißt das eigentlich? Und es geht auch um kontroverse Fragen. Denn ESG, früher hieß das Öko-Fonds. Was ist das jetzt eigentlich, so ein ESG-Fonds? Und was sind die Unterschiede zwischen diesen grünen Fonds, die man früher Öko-Fonds genannt hat, und sogenannten Impact-Fonds, die auch in diesen Bereich der ESG-Fonds gehören? Ich fange mal an mit dem Akronym, also was heißt dieses ESG eigentlich? Das ist, wie soll das anders sein, mal wieder Finanzdenglisch. ESG steht für Environment, Social und Governance. Also letztendlich geht es um Nachhaltigkeit. Die Nachhaltigkeit wird aber nicht wie früher nur auf die Umwelt bezogen, also bei den Ökofonds, da ging es um Umweltschutz, sondern der Bereich Social geht zum Beispiel auch über soziale Auswirkungen, also wie sind die Auswirkungen auf die Menschen, auf das Miteinander, auf die Mitarbeiter des Unternehmens. Und schließlich der Aspekt der Governance, da geht es um gute Unternehmensführung, also wie korrupt ist so ein Management eigentlich, wie behandeln die Gewerkschaften, wie gehen die mit Mitarbeiterrechten um, also das ist dieses Thema Governance. ESG, das ist wichtig und wird auch vom Gesetzgeber gefördert, denn man möchte Nachhaltigkeit fördern und hat gesagt, wir legen den Hebel in der Finanzwelt an. Und deshalb ist diese ESG-Thematik gerade beim Thema Investieren sehr, sehr wichtig. Und für jeden, der sagt, ich möchte verantwortungsvoll und nachhaltig handeln, gesellschaftliche Veränderungen fördern, der kann eben auch im Bereich Geldanlage darüber nachdenken. Wie sind die Klassifizierungen? Wie geht man an das Thema ran und was sind eigentlich die Unterschiede bei diesen Fonds? Es gibt im Wesentlichen erstmal diese drei Artikel, die in der EU-Verordnung genannt werden. Das ist dieser Artikel 6. Artikel 6 Fonds, das sind erstmal ganz normale Investmentfonds, die im Risikomanagement Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigen, so heißt es. Aber das heißt nicht, dass sie tatsächlich selber in nachhaltige Investitionen machen. Also das wäre zum Beispiel möglich, dass ein solcher Fonds auch in Sektoren wie fossile Brennstoffe investiert. Das muss eben nur berücksichtigt werden und es muss genannt werden, dass es eben möglicherweise auch nachteilige Auswirkungen hat. Artikel 8 Fonds, da kommen wir jetzt schon in den Bereich der sogenannten grünen Fonds, also der nachhaltigen Fonds, die fördern aktiv die ESG-Eigenschaften und sagen, wir wollen also das Geld ganz bewusst so anlegen, dass es Nachhaltigkeitskriterien fördert. Dazu müssen eben auch bestimmte Informationen bereitgestellt werden, welche Nachhaltigkeitsstrategien verfolgen wir eigentlich und diese Kriterien, Umwelt- und Sozialkriterien, müssen in der Anlagestrategie umgesetzt werden. Die zweite Kategorie der grünen Fonds, das sind die Artikel 9 Fonds. Man spricht manchmal auch so von den dunkelgrünen Fonds und die Artikel 8 Fonds sind die hellgrünen Fonds, weil man einfach davon ausgeht, dass so die Artikel 9 Fonds, die legen es jetzt wirklich drauf an, denen ist das Thema richtig wichtig. Das heißt, die möchten auch messbare Ziele erreichen. Das heißt, wenn Sie das Geld investieren, dann tun Sie das nicht einfach nur, um ein grünes Gewissen zu haben, sondern Sie sagen, wir möchten tatsächlich in erneuerbare Energien oder soziale Projekte investieren, um wirklich einen Einfluss zu nehmen auf Veränderungen. Also nicht nur dokumentieren und ein gutes Gewissen haben, sondern tatsächlich das Kapital auch nutzen, um Dinge zu verändern. Das ist also dieser Begriff des Artikel 9 Fonds. Jetzt muss man dazu sagen, dass der Artikel 9 sehr, sehr schwierig durchzusetzen ist, denn wie das in der EU so ist, es muss ja alles dokumentiert werden und wenn jemand sagt, also man sagt das von sich selber, ne? Der Fondsmanager kann einfach sagen, also ich bin ein Artikel 9 Fonds, aber das kann er nicht einfach nur behaupten, sondern es wird auch überprüft. Und wer hätte es gedacht, das ist natürlich wieder unsere BaFin, die für die Prüfung zuständig ist. Und wer von sich sagt, ich mache Artikel 9, der muss sehr harte Prüfungen über sich ergehen lassen. Das Problem ist nur, dass diese Prüfungen gar nicht richtig durchgeführt werden können, weil die Unternehmen selber, in die die Fonds investieren, diese Kriterien gar nicht offenlegen können oder wollen. Das heißt, die Fondsmanager haben Probleme, diesen Kriterien nachzuweisen, weil die Unternehmen die Daten nicht liefern. Das ist auch ein Grund dafür, dass viele Fonds, die früher Artikel 9 waren, jetzt freiwillig gesagt haben, also Leute, wir nehmen das zurück, wir wollen nur noch Artikel 8 sein. Das ist also leider etwas schiefgelaufen, weil die Kriterien, ich sag mal so, am grünen Tisch festgelegt wurden, aber niemand hat sich darüber Gedanken gemacht, wie das tatsächlich umsetzbar ist. Wer tatsächlich was verändern möchte, und damit sind wir jetzt beim nächsten Themenkomplex, also diese Unterscheidung, was ist jetzt eigentlich ein grüner Fonds, also eher so diese Artikel 8 Sachen, und was ist ein Impact-Fonds, also ein Fonds, der wirklich etwas verändern will, also einen Impact, einen Einfluss haben möchte, da kommt man dazu, dass das teilweise tatsächlich sogar Gegensätze sein können. Und dieses Impact Investing, ich bin ein Freund davon, sage ich gleich, aber es erschließt sich manchen Menschen nicht sofort, warum das eigentlich grün sein soll. Also, was mache ich? Was ist der klassische Umweltfonds? Was ist der klassische Ökofonds? Die investieren zum Beispiel in Unternehmen wie Vestas Windsysteme. Das ist so einer der Weltmarktführer für Turbinen, für Windräder. So, wenn ich also in diese Firma investiere, dann habe ich ein gutes Gewissen, weil ich weiß, mein Geld liegt jetzt da bei einer Firma, die Windmühlen bauen. Was verändere ich damit? Also, wenn ich eine Aktie von einem Unternehmen wie Vestas Windsysteme kaufe, dann ändert sich dadurch nichts. Die Firma Vestas Windsysteme weiß überhaupt nicht, dass ich dort Aktionär bin. Also das Einzige, was sich tut, ist, ich habe ein gutes Gewissen, dass ich mich an einer Firma beteilige, die in Windenergie tätig ist. Punkt. Aber ich stelle ja mein Geld der Firma nicht zur Verfügung. Das ist so ein häufiger Irrtum, den Anleger haben, dass sie sagen, ich stelle jetzt mein Geld dem Unternehmen zur Verfügung. Nein, falsch. Das tut man nicht. Denn ich kaufe ja die Aktie nicht vom Unternehmen, sondern ich kaufe eine Aktie, die ich an der Börse erwerbe, immer von einem anderen Anleger. Also früher hat der das Geld im Unternehmen gehabt, jetzt kaufe ich die Aktie und jetzt ist es mein Geld. Aber das Unternehmen merkt davon nichts. Wenn ich etwas tun möchte, wenn ich dem Unternehmen Geld zur Verfügung stellen möchte, dann geht das nur über Anleihen. Also wenn ich eine Anleihe kaufe, dann stelle ich dem Unternehmen tatsächlich Geld zur Verfügung, mit dem sie was machen können. Als Aktionär bin ich Inhaber des Unternehmens, stelle dem Unternehmen aber kein Geld zur Verfügung. Und das muss man wissen, wenn man in diese sogenannten Ökofonds investiert. Letztendlich ist es eine Gewissensberuhigung, aber keine Veränderung. Impact-Fonds haben einen ganz anderen Einsatz. Stellen wir uns mal vor, wir haben ein Unternehmen, das in der Mineralölindustrie tätig ist. Die sagen im Vorstand vielleicht schon seit einigen Jahren, Mensch Leute, mit der Mineralölgeschichte, das hat keine Zukunft, wir müssen uns zukünftig mehr in Sachen erneuerbare Energien ausrichten. Aber im Unternehmen oder auch unter den Aktionären wird dieses Thema kontrovers diskutiert. Wenn ich jetzt es schaffe, als Investor, auch als Minderheitsinvestor, so viel Anteile zu erwerben, dass ich einen wirklichen Einfluss habe, dass ich zum Beispiel eine Sperrminorität auf der Hauptversammlung habe, wenn ich also mindestens 5% Anteile habe, da gibt es auch zum Beispiel Aktionärsvereinigungen, die versuchen, ihre Stimmen zu bündeln, dann kann ich mit meiner Meinung auf der Hauptversammlung tatsächlich Vorstandsbeschlüsse entweder torpedieren oder umgekehrt, ich werde als Investor, als Eigentümer ernst genommen und finde Gespräche mit dem Vorstand, wo ich denen sagen kann, was ich will. Und genau das machen Fondsgesellschaften, die ja die Stimmrechte, die der Investor hat, der Investor gibt ja seine Stimmrechte an die Fondsgesellschaften ab. Das heißt, eine Fondsgesellschaft, die aktivistisch ist, die kann auf der Hauptversammlung mitreden. Da sitzen dann also wirklich die Vertreter von BlackRock, DWS, Nordea, JP Morgan und wie sie alle heißen und können, wenn sie das wollen, mitreden. Und es gibt auch tatsächlich Fonds, also mir fällt zum Beispiel der Impact-Fonds von Nordea ein, die auf solchen Hauptversammlungen tatsächlich Vorstandsbeschlüsse entweder torpedieren, wenn sie eben nicht in die Nachhaltigkeitsvorstellungen passt, oder umgekehrt aktiv mit dem Vorstand darüber sprechen, was man tun kann, um das Unternehmen auf einen guten Weg zu bringen. Es geht hier also nicht so sehr um das Investment, mit dem ich was tue, sondern es geht um die Stimmrechte, die ich als Investor habe und die ich als Investor in einem Fonds bündeln kann. Denn ich schmeiße ja mein Stimmrecht mit den ganzen anderen Fondsinvestoren zusammen und die Fondsgesellschaft kann ihrerseits dann wieder sagen, wir tun uns mit anderen Gesellschaften zusammen, die diese Idee des nachhaltigen Investierens verfolgen. Wer also tatsächlich etwas verändern möchte, der investiert besser in die Unternehmen, die auf einem guten Weg sind, die vielleicht noch ein bisschen Unterstützung im Vorstand brauchen und nicht in die Unternehmen, die ja schon alles richtig machen, wo ich ja gar nichts mehr verändern kann. Die machen ja schon alles richtig. Also warum sollte ich da mit meinen Stimmrechten nichts mehr nutzen können? Das ist die Idee beim Impact Investing und das ist auch der Grund, warum man in solchen Fonds häufig Unternehmen findet, wo man sagt, ja, wieso ist denn das jetzt ein grünes Unternehmen? Es ist eben kein grünes Unternehmen, sondern es ist ein Unternehmen, das die Möglichkeit hat, aufgrund seiner Marktmacht, aufgrund seines Geschäftsmodells, etwas in Richtung Nachhaltigkeit zu verbessern. Und das ist doch eigentlich ein Ansatz, zu sagen, wenn ich ein Unternehmen habe, das einen sehr schlechten CO2-Fußabdruck hat, dann habe ich die Möglichkeit als Investor, diesen CO2-Fußabdruck zu verkleinern. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, das hat mich selber zum Nachdenken gebracht bei einem Vortrag. Die sagten uns nämlich, was glauben Sie eigentlich, wie man Windräder baut? Windräder machen nachhaltige Energie, das ist richtig. Aber wie viel Tonnen Stahl und wie viel Tonnen Beton, der ja mit Zement hergestellt wird, stecken in so einem Windrad? Und wer liefert uns denn diesen Stahl und diesen Beton? Stahlhersteller, Zementhersteller finden Sie nicht in grünen Fonds, weil die einen unglaublich schlechten CO2-Fußabdruck haben. Aber ohne Stahl und Beton können wir keine Windräder bauen. Das ist eine Zwickmühle. Das heißt, wenn ich wirklich hinter der Idee der Windkraft stehe und sage, wir brauchen nun mal Stahl und Beton, dann ist es doch sinnvoll, in die Stahlhersteller zu investieren, die bemüht sind, ihren CO2-Fußabdruck zu vermindern, indem sie zum Beispiel, ja, diesen grünen Stahl, der mit Wasserstoff hergestellt wird, also ich versuche mit Sonnenenergie Wasserstoff herzustellen und mit diesem Wasserstoff wieder grünen Stahl herzustellen. Damit kann ich tatsächlich was bewegen und nicht, indem ich in die Unternehmen investiere, wie Vestas Windsysteme, die da oben dann den Rotor dran basteln, die ja sowieso schon alles richtig machen und die einen guten CO2-Fußabdruck haben. Ja, das finde ich ein sehr wichtiges Thema, also nicht so sehr Ausschlusskriterien nach dem Motto, ich will aber keine Stahlhersteller, ich will aber keine Zementmühlen haben, sondern sich wirklich überlegen, doch, gerade diese Unternehmen, die wir brauchen für unsere nachhaltige Zukunftsgestaltung, die müssen wir irgendwie dazu kriegen, ihren CO2-Fußabdruck zu vermindern und das schaffen wir nur, indem wir als Investoren unsere Stimmrechte bündeln und in sogenannte Impact-Fonds investieren. Ja, mit diesen Gedanken möchte ich heute auch schließen, denn es sind schon mal wieder 15 Minuten vergangen und die letzten Folgen waren alle etwas lang. Deshalb mache ich heute mal ein bisschen früher Schluss. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dahin, Ihr Michael Schulte.
Das war Plötzlich Geld, der Kapitalanlage-Podcast mit Finanzcoach Michael Schulte. Für weitere Folgen abonnieren Sie unseren Podcast und schauen Sie auf meiner Website vorbei.